Warum ist es so heiß, Lukas? Warum?
Sommer. Klimakrise.
Aber weißt du, dafür haben wir das Filmmagazin. Das kühlt uns ja jedes Mal ab, glaube ich.
Euch hoffentlich auch. Herzlich willkommen. Wir sind's wieder. Martin, du.
Lukas, du.
Genau,
exakt.
So sind wir, sitzen wieder hier und erzählen euch einmal die Woche was über Filme und Serien. Versuchen das mit so einem gesellschaftlichen Hintergrund so ein bisschen, also nicht unbedingt immer die aktuellsten Filme und Serien, sondern so ein kleines bisschen Deep Dive, würde ich sagen. Auch das haben wir heute vor. Wir haben viel vorbereitet, erzählen uns dann jeweils immer eine Geschichte, beziehungsweise erzählen und stellen eine Frage in den Raum und reden drüber. Das halten wir immer so ein bisschen offen. Und ich glaube, heute fange ich an, oder?
Ich glaube, das müsste korrekt sein, ja.
Ja, und zwar habe ich gedacht, ich kümmere mich mal um einen Film, der ist schon ein bisschen älter. Aus dem Ende der 70er.
Boah, aber, so alt.
Aber hat mitunter was mit einer aktuellen Debatte zu tun. Sage ich mal. Bevor ich aber davon erzähle, nochmal die Bitte an euch, wenn euch das Filmmagazin gefällt, dann schreibt es uns in die Kommentare auf filmmagazin.audio oder am besten bei iTunes. Gebt eine Bewertung ab. Empfehlt es euren Freundinnen und Freunden, die das auch hören können. Folgt uns bei Twitter oder bei Instagram, sind so die besten Wege. Wir haben auch einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Also da, wo ihr erreicht werden wollt, da erreichen wir euch, wenn ihr das wollt. Genau. Jetzt aber los zur Geschichte. Und zwar geht es um einen Film. Da müssen wir erstmal über den Namen reden. Dann müssen wir drüber reden, ob der Film die Zukunft voraussagen kann. Und über die aktuelle Debatte, ja, müssen wir ganz kurz auch noch reden. Und zwar geht es um einen Film mit dem Titel Das China-Syndrom.
Ui, das klingt ja jetzt, und das kommt aus den 70ern. Ja, da kommen so, ich mir jetzt, ja, das sind ja ganz viele Vorteile.
Da schon kommen so Rassismus-Vibes mit rüber, ja, auf jeden Fall. Aber das hat allerdings, das kann man Entwarnung geben. Es hat nicht mit was Rassistischem zu tun, sondern das China-Syndrom ist ein Begriff, der heute weniger verwendet wird, aber damals durchaus üblich war für etwas, das wir heute als Kernschmelze kennen. Also ein Super-GAU. Wenn ein Reaktor eines Atomkraftwerks überhitzt, schmilzt und in den Boden einsinkt. Und das ist ein Begriff, der kommt so aus dem Amerikanischen, weil man damals gesagt hat, wenn einmal ein Reaktor schmilzt, dann kann man den nicht löschen. Und dann schmilzt er quasi bis China durch ans andere Ende der Welt.
Einmal durch den Boden.
Einmal durch den Globus durchgeschmolzen.
Ist das überhaupt geografisch korrekt, wenn?
Ich habe tatsächlich mal geguckt, das ist geografisch, also es geht natürlich nicht, ne? Aber wenn er wirklich straight durch, dann würde er zwar auf dem, das muss ich ganz kurz überlegen, auf dem Längengrad Chinas rauskommen, theoretisch, je nachdem, wo in den USA. Aber natürlich stimmt dann der Breitengrad nicht mehr, weil, ja. Ne? Also. Eins von beiden stimmt ungefähr. Das andere ist, glaube ich, Wasser.
Aber so ungefähr.
Da kommt dieser etwas weird anmutende Name her, der auch heute nicht mehr üblich ist. Aber ja, das Film heißt Das China-Syndrom oder China-Syndrom. Kurz ein paar Facts. Erschienen ist der am 16. März 1979 in den USA. Warum dieses Datum so wichtig ist, dass er kommt im Laufe der Geschichte, wird es deutlich, denn es ist hier nicht nur das Jahr entscheidend, sondern auch eben das Datum. Regie führte James Bridges, den kennt man nicht wirklich, der hat ein paar sehr sehr gut von der Kritik aufgenommene Filme gemacht, ist allerdings relativ früh, Anfang der 90er, an Krebs gestorben, deswegen kennt man den auch nicht so richtig. Produziert wurde der Film von Michael Douglas, der auch mitspielt. Nominiert war er für 4 Oscars, 2-mal beste HauptdarstellerInnen und bestes Drehbuch und beste Ausstattung und noch ganz viele. Also BAFTAs hat er, glaube ich, sogar gewonnen, Golden Globes nominiert auch. Und heute, gegen mir zumindest, so kennt man ihn hier bei uns zumindest kaum.
Ja, also du hast mir schon mal davon erzählt und ich kannte den Film eigentlich auch nicht.
Ja,
nicht mal vom Namen her.
Ist mir durch Zufall gekommen, aber der Zufall, der erschließt sich auch gleich noch. Die Figuren, die eine wichtige Rolle spielen, da will ich 3 in den Vordergrund rücken. Das ist einmal die Reporterin Kimberly Wells, gespielt von Jane Fonda, die auch, ich sag mal, an der Produktion des Filmes nicht ganz unbeteiligt war. Warum genau und zu welcher Zeit, auch das kommt noch. Ist viel Teasing jetzt gerade so ein bisschen. Aber wir müssen erstmal kurz mal alle abholen und allen die Geschichte erzählen und dann kommen wir zur Bewertung. Zweite wichtige Person ist der leitende Ingenieur Jack Goodell, gespielt von Jack Lemmon, auch damals zu der Zeit ein ganz großer Schauspieler. Und ein Kameramann spielt noch eine wichtige Rolle, Richard Adams, nicht der Kameramann des Filmes, sondern er spielt die Rolle eines Kameramanns, gespielt eben von Michael Douglas. Zur Geschichte. Kimberly Wells ist die Hauptrolle, ganz klar. Und die dreht mit ihrem Team, unter anderem eben Kameramann Richards, eine Beitragsreihe für ein Nachrichtenmagazin in den USA. Ich glaube, das ist so ein typisches Frühfernsehsenderformat in Kalifornien. Eine Beitragsreihe zum Thema Energieversorgung in den USA. Und da geht es eben auch, und da sind wir bei der aktuellen Debatte, um Atomkraftwerke. Und wir treffen die beiden, oder die drei, da ist noch ein Assistent mit dabei, wir treffen das Team beim Dreh in einem Kernkraftwerk. Der Pressesprecher der Betreibergesellschaft ist mit dabei. Die sind auf so einer Empore über der Schaltzentrale, den Kontrollraum sozusagen, gucken da runter, drehen auch, und der Pressesprecher gibt ein Interview und erklärt und was weiß ich. Man sieht, schaut den Ingenieurinnen, ich glaube, es sind nur Ingenieure, schaut denen beim Arbeiten zu. Und plötzlich wackelt es. Also, was nicht ganz unüblich ist in Kalifornien, die Erde bebt leicht. Es ist erstmal, sagt dann auch der Pressesprecher, ein absoluter Routinefall. Allerdings switcht dann die Perspektive in den Kontrollraum. Auch für die ist es erstmal ein absoluter Normalfall. Allerdings sehen sie dann eine Anzeige, die nicht das anzeigt, was sie anzeigen müsste, wenn sie richtig reagiert haben, sondern eine Anzeige zeigt keine verändernden Werte an. Dann reagieren sie darauf, passen das nochmal an, fahren den Reaktor, glaube ich, runter oder so. Und dann merkt der leitende Ingenieur, Moment mal, liegt es vielleicht an der Anzeige? Dann prüfen sie eine zweite Anzeige und es kommt raus, oh, es liegt an der Anzeige. Zu dem Zeitpunkt wäre fast eine Kernschmelze ausgelöst worden. Sie können es allerdings zurückfahren. Von dem Ganzen merken die Leute auf der Empore nicht wirklich was, also weil das ist geräuschlos, also da dringt kein Ton durch. Allerdings hat der Kameramann Richard mitgedreht, obwohl er nicht durfte. Also hat seine Kamera so unter den Arm genommen, als wäre sie aus, aber er dreht das Ganze mit.
Und quasi so durch, dass das Atomkraftwerk heruntergefahren wurde kurzzeitig, weil man dachte, da ist was, das hätte jetzt beinahe die Kernschmelze ausgelöst.
Sie hätten es reagierend auf die falsche Anzeige
fast zur Kernschmelze gebracht,
weil sie dachten, es ist ausreichend Kühlwasser vorhanden, dabei wäre fast gar kein Kühlwasser vorhanden gewesen.
Okay.
So. Ziemlich heißes Material, das sie da in der Kamera haben. Sie gehen dann auch zum Programmdirektor und der sagt, es geht auf gar keinen Fall auf Sendung. Das ist illegal und wir wissen außerdem natürlich, es gibt keine Tonspur, wir wissen nicht hundertprozentig, ob das tatsächlich jetzt ein großes Problem war. Wir kriegen die Story so einfach nicht scharf. Ist auch jetzt erstmal unter dem Punkt, an dem Gesichtspunkt ist es auch erstmal richtig, dass du nicht alles einfach rausballern kannst, ne? Allerdings, das gefällt den beiden gar nicht so sehr, weil er sagt auch, es wird nicht weiter recherchiert. Normalerweise wäre der Punkt dann gewesen,
guter Start,
allerdings sieht man dann auch irgendwann in einer späteren Einstellung mal den Programmdirektor mit dem Pressesprecher der Betreibergesellschaft mauscheln und so, ne? Da kommen so Vibes rüber. Allerdings lässt sich gerade auch Richard nichts sagen und recherchiert weiter, so nebenbei. Kimberly geht das Ganze ein bisschen vorsichtiger an am Anfang, will sich ihre Karriere nicht versauen, auch daran struggelt sie. Und tatsächlich ist es so, dass sie sich dann doch überreden lässt und will dann sozusagen der Sache auf den Grund gehen, fährt dann auch nochmal in den Ort, wo das Kernkraftwerk ist, dort in eine Bar, wo sich die ganzen ArbeiterInnen immer treffen, die dort arbeiten, und dort eben auch ist auch dieser leitende Ingenieur, und alle kennen sie, alle lieben sie, sie ist eine bekannte Reporterin, und erzählen ihr dann natürlich auch so ein paar Sachen. Und dazu kommt, dass der leitende Ingenieur Jack bei der Aufklärung dieser ganzen Geschichte quasi das Gefühl hat, einen Maulkorb aufzubekommen. Also er macht sich richtig Gedanken, weil er sieht das als sein Baby, sein Lebenswerk an, und da darf nichts passieren, und wird quasi ausgebremst. Er möchte das gerne recherchieren und die Betreibergesellschaft sagt, nee, halt mal den Ball flach. Wir wollen das was von Amts wegen nötig ist, wollen wir gerne klären, und dann kann es weitergehen. Denn die Betreibergesellschaft, da läuft gerade ein Genehmigungsverfahren in der Endphase für ein weiteres Atomkraftwerk.
Da wurde natürlich so ein Bericht
wäre sehr gestört. Schlecht. Allerdings kann er sich auch nicht nehmen lassen und selber weiter zu recherchieren und stößt dann tatsächlich auch auf Papiere, nach denen Sicherheitsauflagen beim Bau nicht erfüllt wurden. und stößt auch auf manipulierte Röntgenaufnahmen. Also da werden ja Teile in Atomkraftwerken werden ja geröntgt, um zu gucken, ob da irgendwie Mikrorisse drin sind und so, und stößt auf gefälschte, manipulierte Röntgenaufnahmen. Findet das nicht ganz so gut. Stößt aber auch da bei seiner Betreibergesellschaft auf taube Ohren, um das mal gelind zu sagen, so weit, dass sie schon mit dem Gedanken spielen, ihn halt zu kicken, wenn er zu unangenehm wird. Und dann sieht er eben keine andere Möglichkeit mehr, als sich den Reporterinnen anzuvertrauen. Will dann auch die Röntgenaufnahmen den Reportern zukommen lassen, quasi um über einen Mitarbeiter der beiden, der dann aber einen Unfall hat. Als er die Aufnahmen erholt, er kriegt die Aufnahmen übergeben, fährt und wird von der Straße abgedrängt von Handlangern der Baufirma des neuen Atomkraftwerks offenbar. Ja. Der Gaudel, also der Ingenieur, der wird dann auch selbst von Handlangern von der Baufirma verfolgt, kann sich gerade noch so zum Atomkraftwerk retten, weil die haben natürlich keinen Zugang zu dem Atomkraftwerk, kann da rein, ist aber auch so im Fluss drin, kommt dort rein, erlebt, dass das Kraftwerk gerade gegen seine Empfehlung wieder hochgefahren wird, also nach dieser Downtime, die sie gesetzlich haben müssen, flippt aus, klaut einem Sicherheitsbeamten die Waffe und bringt sozusagen den Kontrollraum unter seine Kontrolle und fordert dann in dem Zug ein Live-Interview mit Kimberly Wells. Und ich sag mal so, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die feine journalistische Art, sich da auch zu erpressen zu lassen, aber die Sympathien von den ReporterInnen sind auf seiner Seite, weil er erstmal vielleicht das Richtige tut, könnte man argumentieren. Er hat auch alle aus dem Kontrollraum rausgeschickt und fährt den Reaktor quasi komplett allein. Das Interview startet dann auch, aber er ist durch. Er ist mit den Nerven am Ende, er kriegt keinen geraden Satz raus und in dem Moment gelingt es dann auch tatsächlich den anderen Ingenieuren, den Kontrollraum zu überbrücken, den Reaktor runterzufahren. Er hatte den die ganze Zeit auf einer gewissen Last laufen lassen. Sie fahren den Reaktor runter und er wird quasi von einem Polizisten, der stürmt, erschossen. Vor laufender Kamera im Prinzip.
Es wird immer dramatischer.
Es wird immer dramatisch. Es ist wirklich ganz schön dramatisch. Ist auch ziemlich spannend. Jetzt ist es allerdings so, dass durch die Schnellabschaltung des Reaktors genau das eintrifft, wovor er gewarnt hat. Die Speisewasserpumpe irgendwie ist das Problem. Die ist mangelhaft, die ist überlastet und da brechen jetzt sogar einige Aufhängungen. Sie versuchen dann alles, um wieder genug Speisewasser dem Reaktor zuzuführen, also Kühlwasser, das den Reaktor kühlen soll. Und das gelingt mit absoluter Mühe und Not. Und dann hat man, das ist das retardierende Moment so ein bisschen, und dann hat man am Ende so eine Szene, wo der Pressesprecher vor die Kameras tritt, vor dem Atomkraftwerk, und da sind mittlerweile ganz viele Medien versammelt und Polizei und was weiß ich, die sind natürlich alle alarmiert worden. Und sagt dort, ja, das war ein verwirrter und alkoholisierter Mitarbeiter, der nicht wusste, was er sagt und was weiß ich, macht ihn ganz schlecht. Und dann kommt so der Moment, in dem es Kimberly quasi gelingt, einen anderen AKW-Mitarbeiter, der immer gekuscht hat, so ein bisschen davon zu überzeugen, auszupacken vor der Kamera. Und der sagt dann auch, dass sein Freund, der erschossen wurde, gerade alles war, aber kein alkoholisierter, verwirrter Typ, sondern genau wusste, was er sagt. Und dann Ende im Prinzip.
Also man erfährt nicht, was danach passiert ist, was die Konsequenzen waren. Okay, interessant.
Ja. Allein an der Beschreibung, da sind noch ein paar andere Punkte drin, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, aber allein an der Beschreibung merkt man schon, dass der Film relativ kritisch dem Thema Atomkraft gegenübersteht. Erstmal vielleicht ganz kurz meine persönliche Ansicht zu dem Film. Der lässt sich immer noch unglaublich gut schauen dafür, dass er von 1979 ist. Der wirkt relativ frisch. Der hat ein tolles Erzähltempo, ist auch wirklich spannend. Dann natürlich die Hauptrolle Kimberly Wells ist nicht so erzählt, wie üblich Ende der 70er weibliche Rollen gespielt worden sind, ne? Sondern eben eine vollumfänglich erzählte Figur, die auch struggelt. Sie hat natürlich die Wahl zwischen Karriere und dann das Richtige zu tun. Das habe ich so ein bisschen verkürzt jetzt. Außerdem kämpft sie natürlich mit den sexistischen Strukturen auch an. Also es geht nicht nur um Atomkraftbewegung, sondern sie soll ja auch immer die soften und schönen Tiere, Themen machen, Tiere, Kinder, was weiß ich, im Zoo sind 5 neue Affenbabys geboren worden. Der harte Bericht, der harte Journalismus, der ist ja gar nichts für dich, Kimberly. Konzentrier dich mal, dann wirst du es weit bringen auf die schönen Frauenthemen, in Anführungsstrichen, auf die vermeintlichen. Harte Recherchen sind ja sowieso nichts für Frauen. Ja. Und Jane Fonda hat sich in dieser Zeit ja auch Rollen gesucht, die genau so sind. Ja,
das ist auch ihre politische Überzeugung, wenn man sich auch mit ein bisschen Jane Fonda beschäftigt. Sie ist auch eine politisch sehr aktive Person. Ja,
diverse Male verhaftet worden auf irgendwelchen Demos.
Deswegen, sie hat ja auch keine Angst davor, ihre politische Meinung zu äußern. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich sehr, sehr stark mit dem Thema auch identifiziert hat.
Ja, hat auch damit zu tun. Also dieser Film hat starke Parallelen zum Leben einer echten Whistleblowerin, Karen Silkwood, die auch nachweislich deren Leben so nachweislich so ein bisschen Parade gestanden hat für den Film. Allerdings nicht in der Rolle der Kimberly Wells, sondern in der Rolle des Chefingenieurs. Denn diese Karen Silkwood arbeitete in so einer Plutoniumaufbereitungsanlage in Oklahoma, 60er, 70er, hat dort gesehen, dass gesetzliche Bestimmungen nicht eingehalten worden sind, das Leben von Mitarbeitenden riskiert worden sind. Man hat dann auch festgestellt, dass sie viel zu stark verstrahlt war, als sie hätte gedurft sozusagen. Sie hat dann auch angefangen, belastende Unterlagen zusammenzustellen, hat Kontakt aufgenommen zur Gewerkschaft, in der sie war, und zur New York Times, und starb dann bei einem Autounfall 1974 auf dem Weg zu einem Treffen, wo sie die Unterlagen übergeben wollte.
Okay.
Ja, aber das ist nicht die einzige Parallelität, oder die sind nicht die einzigen Parallelen zum echten Leben, die der Film hat. Ob freiwillig oder unfreiwillig, spreche ich gleich drüber. Vielleicht erstmal so zum Kontext. Wir haben über Jane Fonda schon kurz geredet. Ich verlinke einen interessanten Artikel von Peter Krämer von der University of East Anglia in den Shownotes. Der hat sich damit auseinandergesetzt. Der hat so frühe Drehbuchversionen analysiert und hat sich mit Jane Fonda auseinandergesetzt. Super interessant zu lesen, weil sie ja sozusagen die mit Teil dieser neuen linken Bewegung in den USA war. Der Film kam so, beschreibt er das, in so einer zweiten Phase von Jane Fondas Erfolg. Also sie hatte am Anfang ganz, ganz, ganz großen Erfolg in Hollywood, im Mainstream-Kino. Dann hat sie sich zurückgezogen, hat ein paar Jahre nichts gemacht. Das waren in den 70ern, und dann irgendwie 76 fing sie wieder an. War immer noch Publikumsliebling Nummer 1, hat dann aber nur noch Filme gemacht, die ihr politisch oder die politisch das ausgesagt haben, was sie wollte. Sie hat dann auch keine typischen, für die Zeit typischen Frauenrollen mehr angenommen und konnte sich das auch aussuchen, hat das ganz clever gemacht, denn durch ihren ganz großen Erfolg hatte sie einfach auch Kontrolle über die Filme, in denen sie auftauchte. Ne? Sie hat auf der einen Seite war sie der absolute Star, sie konnte sich ihre Rollen aussuchen, und auch dieser Film ist produziert von ihrer eigenen Produktionsfirma. Ja.
Gut, das passt ja.
Ist natürlich super clever. Sie war auch zu der Zeit verheiratet mit einem demokratischen Politiker, dem sie auch die seine Wahlkämpfe finanziert hat. So. Also sie war politisch sehr unterwegs, auch auf so Anti-Atomkraft-Rallies. Nutzte eben diese Macht, die sie hatte, diese publizistische Macht auch, um diese Haltung in Filme zu bringen. Sie tourten dann eben auch rum, also ihr Mann und sie, und traten eben bei politischen Demonstrationen auf und kritisierte eben offen, und das wird in diesem Film ganz deutlich, nicht nur diese Atomkraft-Lobby, sage ich mal, sondern eben auch die Macht von Unternehmen, also von Großkonzernen. Ihrer Ansicht nach machen die nämlich die Demokratie kaputt. Und man kann das Ganze auch lesen, nicht unbedingt als generelle Kritik an. Also man kann sie natürlich auch lesen als, die Atomkraft ist super gefährlich, wir dürfen das auf gar keinen Fall machen. Aber man kann sie auch lesen als, Atomkraft ist vielleicht alternativlos, aber sie gehört in öffentlicher Hand. Und sie gehört von der Öffentlichkeit kontrolliert. So kann man den Film auch lesen. Sie spricht auch offen darüber, dass sie gerne viel mehr große Unternehmen unter öffentlicher Kontrolle stellen würde. So ganz einfach hat es das Filmprojekt aber wegen dieser politischen Aussage, die in den USA gerade zu dieser Zeit nicht so ganz so gut ankam.
Das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, weißt du, wie das angekommen und was der zeitliche Kontext war? War das durchaus, oder hat dieser Film angedockt an einer politischen Meinung, die auch durchaus diskutiert wurde und auch von Anhänger hatte, oder war das schon eine Randmeinung?
Es hatte Anhänger, es gab diese Bewegung, die aber, also wenn man sich die wenn man sich die Wahlen in dieser Zeit anguckt und die PräsidentschaftskandidatInnen, die nicht unbedingt die absolute Mehrheit war, sag ich mal. Das war schon auch eine Randmeinung. Wobei es gibt auch in dem Hollywood-Kino dieser Zeit ja ganz viele Intellektuelle, die sich in diese linke Bewegung einordnen.
Gerade die 70er Jahre ist ja auch noch Zeit für New Hollywood, hatten wir auch schon mehrmals drüber gesprochen.
Genau.
Sind ja auch noch Filme, die häufiger als heute der Fall ist, sehr kritisch mit der Gesellschaft umgegangen sind, auch wirklich aktiv politische Fragen gestellt haben.
Genau. Und Peter Krämer hat tatsächlich da interessante Ausschnitte auch aus Interviews und so rausgeschnitten oder exzerpiert. So einfach hatte es das Filmprojekt am Anfang nämlich gar nicht. Also es ist mehrfach überarbeitet worden, denn diese linke politische Note ist ihm anzumerken. Und es gibt so einen Ausschnitt von einem Produzenten, der das Filmprojekt abgelehnt hat. Also ich glaube, es war dann am Ende hat das Columbia Pictures produziert, aber es war vorher anderen durchaus angeboten worden und hat das abgelehnt. Und in diesem Ablehnungsbrief steht wohl drin, er wolle nicht in Verbindung gebracht werden mit dieser, Zitat, Political Sabotage of the Nuclear Power Industry. Mhm. Also man hat sich da schon eher distanziert. Die Macher dagegen und Macherinnen natürlich, die hielten ihn für einen äußerst realistischen und unterhaltsamen Thriller. Turns out, vor allem mit realistisch. Unterhaltsam, ja. Realistisch, auch damit hatten sie offenbar recht. Denn, und deswegen bin ich so auf dem Veröffentlichungsdatum, dem 16. März 1979 herumgeritten, 12 Tage später, am 28. März 1979, nachdem der Film in die Kinos kam, geschah etwas, das wenn man heute Tschernobyl und Fukushima sagt, dann weiß man sofort, was damit anzufangen. Man kennt auch so ein bisschen, was da passiert ist. Wenn man allerdings Harrisburg und Pennsylvania sagt und Three Mile Island, dann wissen, glaube ich, schon weniger Bescheid, weil bei diesem Unfall offiziell niemand zu Schaden gekommen ist und bei diesem Unfall offiziell nicht wirklich was Schlimmes passiert ist. Wenn man da ein bisschen tiefer reintaucht, dann war das alles nicht ganz so einfach und da durchaus auch auf Messerschneide. Harrisburg in Pennsylvania und das Kernkraftwerk Three Mile Island havarierte nämlich am 28. März 1979, 12 Tage nachdem der Film ins Kino kam. Es kam dort zu einer teilweisen Kernschmelze. Manche bezeichnen das sogar als den schlimmsten nuklearen Unfall in der Geschichte der USA. Bei dem Unfall gab es so ein paar zufällige technische Parallelen sogar zu Ereignissen des Filmes. Die Kühlung fiel aus durch technisches und menschliches Versagen. Radioaktiver Dampf und Wasser konnte in die Umwelt entweichen. Umgebung wurde verstrahlt. Im Anschluss gab es ganz viel Verschleierung und falsche Informationen. Auch Abwiegelungen durch die Betreiberfirma, dann auch durch die Politik. Die Politik wusste erst gar nichts. Es gab damals noch nicht diese staatliche Aufsicht, in der Form, in der wir sie kennen, über diese Atomkraftwerke tatsächlich. Also wenn die Betreiberfirma damals gesagt hat, nee, wir haben das alles unter Kontrolle, dann waren PolitikerInnen durchaus auch geneigt zu sagen, nee, die haben schon alles unter Kontrolle.
Die würden ja uns nicht anlügen.
Und das alles kann man ganz gut sehen in einer vierteiligen, sehr umfangreichen Doku bei Netflix. Die heißt, glaube ich, auch Three Mile Island. Die kann man sich angucken. Da geht es am Anfang sehr viel um den Unfall, aber dann auch um die Zeit danach, um den Pfusch bei den Aufräumarbeiten, um die Informationspolitik der Behörden und welche Rolle Gaffertape in Atomreaktoren nicht spielen sollte. Und
ach, nicht spielen sollte. Ich dachte, Gaffertape hat uns gerettet.
Gaffertape hat uns gerettet, aber es sollte uns nicht retten müssen.
Okay. Ich kann es mir ungefähr vorstellen.
Also, sehr spannend, sehr spannende Doku auch. Da wird der Film auch ganz kurz erwähnt, denn der Unfall hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Veröffentlichung des Films. Ne?
Ist ja eigentlich auch aus der Sicht des Filmverleihers und Filmstudios, wenn man in ganz großen Anführungszeichen das Beste, eigentlich was passieren kann. Ne? Ja, da kannst du natürlich sagen, guck dich den Film an.
Hat zwei Seiten. In der Presse wurde natürlich die Berichterstattung über den Unfall auch oft mit dem Film zusammengeworfen und dieser Begriff China-Syndrom verteilte sich dann auch durch den Film besser. Allerdings kann man es auch so ganz so einfach nicht sagen. Der Film ist natürlich auch unter anderem zu so einem großen finanziellen Erfolg geworden, weil es diesen Unfall gab. Allerdings, wenn man sich die Zahlen anguckt, auch das weist Peter Krämer nach, war der Film schon vor dem Unfall ein finanziell großer Erfolg. Und auf der einen Seite trägt das natürlich dann auch dazu bei. Auf der anderen Seite fuhr natürlich Columbia dann auch das Marketing runter. Man wäre zu Recht auch nicht als Krisen, oder was heißt zu Recht, man will dann nicht als Krisenprofiteur dastehen. Pietätlos
quasi sein.
Das genau. Das tat übrigens auch Jane Fonda selbst, die dann danach bei Rallyes, auf denen sie waren, nicht bewusst nicht auf den Film anspielte, um zu vermeiden, dass dieser Werbeaspekt sozusagen, so nach dem Motto, sie will ja nur Werbung für ihren Film machen, nicht ihre politische Aussage überdeckt. Okay. So. Also das hatte zwei Seiten so ein bisschen für den Film. Und ich dachte halt einfach, diese Geschichte, die passt ganz, die liegt ja jetzt schon seit, ich weiß nicht, wann ich der Mai oder so, habe ich den Film geguckt, dachte, die passt jetzt ganz gut in unsere aktuelle Diskussion. Wir reden ja jetzt gerade wieder über den Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Ich habe nachgezählt.
Sind, ja, das habe ich mir nachgezählt. Ja, so ich viele Ausstiege
waren, es sind vier, okay, glaube ich, Ausstiege, ja. Wir sind ausgestiegen, rot-grün beschlossen. Dann sind wir vom Ausstieg ausgestiegen, hat schwarz-gelb beschlossen. Dann sind wir vom Ausstieg ausgestiegen. Das hat dann wieder die Union nach Fukushima beschlossen. Und jetzt reden wir über den Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg.
Gut, ja, das, ja, doch. Ja, passt.
Gut.
Ja. Und was hat dir, das hat dir der Film jetzt, hat dir der nochmal einen Gedankenanstoß gegeben oder irgendeine neue Perspektive gegeben jetzt auf die heutige Debatte?
Ja, nö, mir nicht, weil ich habe da, ich habe da meine Meinung sozusagen relativ safe gebildet. Die muss ich jetzt nicht breit treten. Ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, wer sich gerne mit der aktuellen Debatte mal auseinandersetzen kann, mit Leuten, die sich wirklich damit beschäftigt haben, ist es denn jetzt sinnvoll, Atomkraftwerke weiter zu betreiben oder nicht in
Deutschland?
Was hast
du denn in deiner Folge über den Disney-Film Mein Freund, das Atom?
Freund des Atom.
Wir haben, da wurde es ja auch,
genau,
erklärt es auch.
Der kann sich gerne das mal anhören und herausfinden, warum Walt Disney Werbung für Atomkraftwerke macht und für Atom. Gibt es eine Folge beim Filmmagazin, einfach mal nach Atom auf der Seite suchen, filmmagazin.audio. Und das zweite ist, wer sich mit der aktuellen Debatte in Deutschland mal auseinandersetzen will, es gibt eine tolle Podcast-Folge von den Science Cops, das ist von der Redaktion von Quarks, vom WDR, ist so ein Fact-Checking-Podcast, die sich so mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen und mal gucken, was sagen PolitikerInnen eigentlich und ist das immer richtig und wissenschaftlich belegbar, was die sagen. Sehr interessant, kurzer Disclaimer, ich arbeite auch für eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die Mitglied der ARD ist, aber wir kennen uns nicht gegenseitig. Ne? Nicht für den WDR.
Aber Transparenz wichtig.
Aber Transparenz ist wichtig. Ja. So, das war der Beitrag zur aktuellen Debatte und eine absolute Filmempfehlung. Wer mal Bock hat auf einen älteren Film, Ende der 70er, ist wirklich grandios. Tolles Matte-Painting auch. Die Atomkraftwerke sind gemalt.
Sind schön gemalt, ja. Okay. Aber sehr, wirklich sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie lange da schon diskutiert wurde. Ich glaube, das ist dann gerade auch so eine spannende Perspektive, ne? Ja. Dass man sich auch schon in den 70ern, gab es schon genügend Unfälle und genügend Verschleierungsversuche und genügend Unwissenheit, wo man sagt, okay, wir müssen da langsam mal jetzt eine Antwort finden, das gesellschaftlich mal diskutieren, was machen wir eigentlich mit unserer Energie, wie wollen wir die herstellen, was sind die Risiken. Und wir sind jetzt 2022 ein bisschen vielleicht weiter, aber auch nicht so viel, aber wirklich nur ein Mühe.
Und was ich auch wieder spannend fand, da könnten wir vielleicht auch mal eine Folge darüber machen, was mir da wieder aufgefallen ist, wir hatten ja in der vergangenen Folge gesprochen über Marvel und hatten ja auch bei Instagram haben uns einige von euch geschrieben, einer formulierte, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf sagen, aber formulierte das so, es ist einfach ein uninspiriertes Produkt, es sind uninspirierte, leblose irgendwas, diese Marvel-Filme. Und da fehlt, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Filmemacherin irgendwie politisch und ein politisches Statement und Aktivistin sein muss und das in die Filme mit reinbringen muss, aber es fehlt mir so ein bisschen im amerikanischen Hollywood-Kino so ein bisschen dieses, ich will mit dem Film etwas erreichen, ich will mit dem Film was zeigen, der Film soll etwas für Menschen bedeuten.
Richtig, ich setze mich mit irgendeiner Frage aus, irgendwas beschäftigt mich und das möchte ich mit dem Film abhandeln.
Statt einfach nur Unterhaltung rauszuballern.
Und das geht ja auch beides, ne? Du kannst wunderbar unterhalten sein.
Als der Film ist, das ist ein total spannender Thriller. Ja. Und er ist trotzdem, gibt er die Anstöße. Ich kann den lieben und ich kann den hassen aufgrund der politischen Meinung.
Gerne solche Filme häufiger, ja.
Ja.
Da, also wäre ein sehr passender Film, der erst 1-2 Jahre auf dem Buckel hat, glaube ich. Ja, ich glaube 2 Jahre sind es, glaube ich. Dark Water mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Auch tatsächlich Mark Ruffalo selber auch sehr aktivistisch unterwegs, was ewiges Plastik angeht, glaube ich, so ist ein Begriff dafür. Also es gibt, was besonders in Teflon benutzt wurde, das sind Plastikmoleküle, die sich nicht auflösen im Körper, also da Millionen von Jahren quasi drin bleiben und uns Menschen krank macht, krebsverursachend ist. Das wurde halt jahrelang in Teflon, Teflon-Sachen benutzt und auch in ganz, ganz vielen anderen Sachen, also auch in wasserabweisenden Regenjacken oder so. Ja, oder eigentlich in fast wirklich alles. Ja. Und es ist mittlerweile auch so, es gibt eine Statistik, 99% aller Menschen haben diese ewigen Plastiken in sich. Mhm. Und einer der großen Chemiekonzerne der USA, die das auch hergestellt haben, die wussten das schon seit den 50er Jahren. Dass das extrem giftig ist und schädlich. Und da gab es genügend Studien davon und das brauchte halt wirklich dann erst, das war glaube ich dann auch erst 90er oder 2000er ging das dann wirklich erst los, dass die sich dafür Rechenschaft schuldig machen mussten und wirklich, Mark Ruffalo spielt dann einen Anwalt, der zunächst auf der Seite von Chemiekonzernen ist und für die quasi so eine Klagen führt, damit die nicht irgendwas reagieren müssen. Und der entdeckt dann während seiner Arbeit, entdeckt er sein Gewissen und kämpft dann gegen die. Und auch absolut spannend und absolut furchtbar, dass das leider alles auf wahren Ereignissen beruht. Und absolut auch furchtbar zu sehen, welche Konsequenzen die das Unternehmen bis heute halt dafür tragen muss, weil es sind nicht viele.
Ja.
Es hat sich auch sehr gut rauslamentiert und das ist auch vom Film, der sehr gut reinpasst, der auch wirklich super spannender Film, super erzählt, mit einer ganz klaren Botschaft, über die man diskutieren kann. Und super auch was, wenn man davon vor allen Dingen noch nie was gehört hat, über diese ewigen Plastiken.
Ich erinnere mich dran, dass wir mal vor, das ist jetzt aber das ist wirklich schon Jahre her, da saßen wir mal irgendwie in der Kneipe beim Bier und haben gesprochen über auch das Thema so Filme, die was aussagen und haben so ein bisschen über das Spannungsfeld geredet. Müssen denn alle irgendwie eine Andockung finden können an so einen Film, ne? Müssen denn alle irgendwas in einem Film finden können, an das sie andocken können, irgendwas, was kritikfähig ist, ne? Dass man immer so ein Mindestmaß an Anschlussfähigkeit hat, sag ich mal. Und dagegen natürlich der Punkt, stellt ein Film auch mal einfach was in den Raum und reibt sich auch mal an einer bestimmten Anzahl von Leuten. Das ist immer eine Gefahr. Deswegen werden das wahrscheinlich keine Giga-Blockbuster werden, die alle abholen. Aber die sind dann nicht beliebig. Das ist,
und die bleiben auch dann länger hängen. Und das ist, irgendwann wird Dark Waters hoffentlich dann auch in 40, 50 Jahren nochmal vielleicht entdeckt werden. Oder man guckt ihn nochmal und sagt, krass, das ist heute noch total aktuell und das macht mit mir noch was.
So die Leute, die in 50 Jahren das Filmmagazin machen, reden dann vielleicht über Dark Water.
Ja, genau, richtig.
Wer weiß, ob dann Podcasts überhaupt noch ein Ding sind. Keine Ahnung, was man dann macht.
Vielleicht ja dann über ein anderes Medium. Aber das glaube ich, sowas bleibt halt einem länger bei einem, weil man irgendwie merkt, der Film, der hat mal was versucht, weil ich weiß auch noch, dass der Regisseur des Films hat auch gesagt, der wollte halt dieses Ganze, weil das auch so in Verschwörungstheorien halt reinpasst, ne? Weil eine Zeit lang galt halt dieser Anwalt als Verschwörungstheoretiker mehr oder weniger gesagt, ja, die verstecken hier was vor uns und die haben diese schädlichen Chemikalien.
Dabei weiß er es ja eigentlich.
Er weiß es ja eigentlich. Ja. Und der Regisseur wollte wirklich mal sagen, ja, es ist auch gut, wenn man quasi etablierte Fakten hinterfragt und sagt, aber es gibt natürlich dann die Grenze zur Verschwörungstheorie. Ja. Aber das ist natürlich auch totales Spannungsfeld, weil du in gewisser Weise ist es sehr gut, die Dinge zu hinterfragen und auch eine öffentliche Narrative zu hinterfragen. Total. Aber irgendwann landest du dann halt wirklich bei Verschwörungstheorien. Ja, ja. Und das ist auch total interessantes Spannungsfeld, was halt der Film auch sehr gut aufmacht. Weil halt er die ganze Zeit lang halt wirklich als Außenstehender erstmal dastand und ihm nicht geglaubt wurde.
Ja.
Und dass er das für sich selber erstmal, wie er sich das damit selber rechtfertigt, ja, vielleicht haben die Leute ja auch recht, vielleicht habe ich mich da wirklich verrannt. Mhm. Na, und das ist ja dann auch so eine sehr spannende Frage, einfach die auch unabhängig von dem konkreten Fall dieser ewigen Plastiken auch funktioniert.
Ja.
Das ist dann wie beim China-Syndrom, wo es dann halt auch Macht der Unternehmen geht und sollte man vielleicht solche Dinge halt auch wie Energieversorgung komplett in öffentliche Hand lassen und nicht halt in private Hände geben.
Das sind ja mehrere Ebenen, ne? Das ist ein spannendes, dann hat man diesen medienkritischen Subtext und natürlich den Sexismus auch und dann eben auch die offensichtliche Ebene des Atomgeschichte so. Aber ich glaube, es wird auch Leute geben, die vielleicht, weiß ich nicht, die sagen, mit der Atomdimension kann ich nichts anfangen, weil ich finde Atomkraftwerke geil und finde die super. Auf der anderen Seite sagen dieselben Leute vielleicht aber auch, natürlich muss man das öffentlich kontrollieren. Oder dieselben Leute sagen vielleicht, na, Frauen werden immer noch, also da hat sich auch seit Ende der 70er nicht so viel verändert, vielleicht in manchen Bereichen. Ja, oder in Filmen auch teilweise, ne, muss man auch sagen. Also es gibt immer noch der Großteil der Frauenrollen, haben wir uns ja letzte Woche bei Marvel auch wieder gefragt, bei Doctor Strange. Besteht der einen Bechdel-Test? Nee, wahrscheinlich nicht. Und wenn dann nur mit Mühe und Not.
Wenn dann mit Mühe und Not. Ja. Also ich glaube, könnte sein, aber wirklich schwierig, ja. Deswegen ja, deswegen sehr super interessant. Deswegen guckt euch auf, ich will mir auf jeden Fall China-Syndrom nochmal angucken. Wo kann man das denn schauen?
Leider glaube ich gar nirgendwo, außer wenn man ihn kauft. Also ich glaube, man muss ihn kaufen. Ich habe ihn gekauft, das heißt, weil wir in einer Apple-Familie sind, du kannst ihn angucken.
Gut, den Vorteil haben jetzt unsere Hörerinnen nicht.
Nee, so groß ist die Apple-Familie doch nicht. Ja, also wenn man mal die Möglichkeit hat, das Geld dafür auszugeben, lohnt sich in jedem Fall. Kostet, glaube ich, genau, zum Leihen 3,99. Gibt es auch bei Amazon zum Leihen. Und kaufen in HD 8 Euro. Lohnt sich auch, kann ich nur sagen.
Okay.
Gut, jetzt bin ich gespannt. Du hast deine Trilogie zum Humor ja abgeschlossen.
Korrekt, deswegen kommt jetzt ein schlimmeres Thema.
Oh je.
Oder wo man auch viel sich an den Kopf fassen kann. Das ist eigentlich auch so ein Oberthema, wo ich auch eigentlich gar keinen Bock habe, mich dazu groß zu positionieren, weil da gibt es viele schlimme Leute, die dazu Sachen sagen. Aber
ist immer gut, ein Thema anzufangen mit, eigentlich habe ich gar keinen Bock gar auf das Bock, Thema, aber ich muss es jetzt euch leider erzählen.
Aber ich will vorhin ein kleines Experiment machen. Mhm. Ich hoffe, es funktioniert. Du hast deinen
Notizblock meine These
ausgepackt, das macht mir Angst. Nee, es ist super einfach. Mhm. Ich hoffe, ich kriege es aber trotzdem hin.
Irgendwas zeichnet er in seinem Notizheft.
Ja, es ist im Prinzip super simpel. Es ist ein großer Kreis und zwei kleine Kreise oben. Was ist das?
Ja, okay. Ja, Mickey Mouse.
Das ist Mickey Mouse.
Ja.
Korrekt. Man könnte jetzt damit meine These, das bekannteste Logo der Welt.
Das will ich als Foto für die Seite haben. Das
könnte
auf jeden Fall,
ja. Könnte auch Winnie Pooh sein oder so.
Guckt, wenn ihr das hört, guckt auf unsere Website filmmagazin.audio, da seht ihr, was Martin gezeichnet hat und was ihr darin seht. Das ist ein bisschen wie der Rorschach-Test, aber nicht ganz so schwierig. Bisschen,
ja. Ja, also mit diesem Test wollte ich halt zeigen, dass es nur drei Kreise braucht, einen großen und zwei kleine, um halt einen Charakter darzustellen. Und jeder, ich würde sagen, die allermeisten hätten es wahrscheinlich erkannt, dass es Mickey Mouse sein soll, die Kopfform von Mickey Mouse. Und Mickey Mouse und Disney ist ein gutes Thema, ist sowieso immer wieder Thema bei uns. Ja. Aber es gibt doch gerade aktuell.
Es ist aber auch der größte Unterhaltungskonzern der Welt.
Exakt.
Deswegen kommt man nicht drum herum.
Kommt man leider nicht drum herum. Und man kommt halt auch nicht um Mickey Mouse drum herum. Und Mickey Mouse kommt ja das erste Mal aufgetreten, vor 94 Jahren tatsächlich. Ja. Gibt es einen Kurzfilm, den kennst du vielleicht auch.
Wo Mickey Mouse auf dem Boot steht.
Genau,
auf dem Boot steht
und dann halt so rumfährt. Mhm. Wie gesagt, das ist pfeift, aus den 20er Jahren ist er das erste Mal dort aufgetreten, nachdem er auch erst einen anderen Namen hatte. Hat dann irgendwann Walt Disney sich auf diese Version geeinigt und wurde dann zum Maskottchen des gesamten Disney-Konzerns. Aber das Interessante ist, es sind 94 Jahre her und es ist jetzt bald der Fall, dass diese Version von Mickey Mouse jetzt in die öffentliche Hand übergeht. Ne?
Stimmt.
Man kann so ein Copyright-Recht, also ein Recht auf Vervielfältigung, das hat sich Disney natürlich schützen lassen. Also ich dürfte jetzt nicht diese Version von Mickey Mouse jetzt nicht einfach mir auf ein T-Shirt drucken und das dann verkaufen. Da würde ich dann irgendwann von Disney wahrscheinlich ein Anwaltsschreiben haben oder im Postfach haben. Und damit, nachdem jetzt, das ist jetzt nur noch zwei, drei Jahre, ist es tatsächlich nur noch gilt das Copyright noch. Mhm. Und dann kommt das wirklich in öffentliche Hand, ähnlich wie bei Robin Hood oder Sherlock Holmes, wäre es dann halt ein öffentliches Gut und jeder könnte mit dieser Figur theoretisch machen, was er will. Ja.
Oder jetzt seit diesem Jahr, glaube ich, oder seit letztem Jahr, 1984 zum Beispiel, ist jetzt auch frei. Kann man jetzt frei veröffentlichen. Ja.
Ja. Und eigentlich wäre das ursprüngliche Copyright, wo das erste Mal Disney das angemeldet hat, wäre schon 1984 ausgelaufen.
Ja.
Aber das wurde zweimal verlängert oder allgemein wurde das die Spanne zwischen dem Tod des ursprünglichen Künstler oder wann das angemeldet wurde, bis das ausläuft, wurde zweimal verlängert vom US-Kongress. Das letzte Mal, wo das passiert ist, das gilt auch als das Mickey-Maus-Gesetz, weil Disney dafür sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat und sehr, sehr krasse Lobbyarbeit betrieben hat und quasi ganz argumentiert hat, dass wir das brauchen, dieses Gesetz. Mhm. Und das ist ja auch natürlich nicht nur sie schützt, sondern generell halt Creator schützt oder Konzerne schützt. Mhm. Und das hat auch dann, wie gesagt, auch funktioniert. Es wurde zweimal verlängert, aber jetzt ein drittes Mal ist sehr unwahrscheinlich. Das liegt zum einen an den Republikanern, was verwunderlich vielleicht ist für einige, warum die sich auf einmal gegen Disney stellen, gegen einen großen Konzern.
War immer ein guter Freund auch, Walt
immer
Disney.
Auch ein guter Freund, genau. Aber mittlerweile ist die Beziehung etwas angesäuert.
Ja.
Dazu komme ich später noch, warum das denn der Fall ist. Und es ist auch ein Grund, es wurde doch noch nie irgendwie ein US-Gesetz so dreimal verlängert.
Ja.
Deswegen ist es halt auch sehr sehr wahrscheinlich, dass es halt passiert, dass Mickey Mouse sozusagen in dieser Version in die öffentliche Hand kommt. Deswegen ist erstmal die Frage, was bedeutet das für Mickey Mouse? Oder was bedeutet das auch für den Disney-Konzern? Und dann kann man sagen, ist das überhaupt noch so wichtig? Weil ist Mickey Mouse als Figur noch überhaupt so bedeutend? Und ist das jetzt wirklich so schlimm? Weil Disney hat sehr, sehr viele andere bekannte Figuren in ihrem Portfolio, die noch lange, lange in ihrem kompletten Schutz sind.
Ja.
Deswegen ist für dich Mickey Mouse noch so... Also an sich wirklich als Charakter, weil der hat keine eigenen Filmreihe, nee. Keine Serien. Ich glaube, Comicbücher mit ihm.
Das war damals anders, als wir noch Kinder waren. Ne? Ja. Da gab es ja schon auch Serien und so. Auch prägend. Aber ich glaube nicht, also ich meine, für die Freizeitparks ist es sicherlich wichtig, weil da läuft es ja überall rum. Kingdom Hearts gibt's.
Stimmt. Gut, tatsächlich ist das ja wahrscheinlich das Bekannteste, wo Mickey Mouse wirklich noch eine große Rolle wirklich als Mickey Mouse spielt. Ja.
Kingdom Hearts, aber so richtig kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, warum das jetzt so richtig schlimm für Disney. Ich meine, sie nennen es zwar, es heißt ja auch irgendwie, die haben auch irgendwie so einen Markennamen, der Mauskonzern oder irgend sowas, ne? Ja. Aber, mein Gott, bricht da die Welt zusammen, wenn jetzt andere Leute T-Shirts drucken? Das weiß ich nicht.
Das ist die Frage, Es hat im Prinzip eigentlich wahrscheinlich für Disney noch Symbolkraft auf jeden Fall. Ja. Ne? Weil das dann nun mal, da ist noch immer ihr Maskottchen auf jeden Fall. Und gerade in Freizeitparks ist es dann irgendwie, verbindet man noch sehr Mickey Mouse damit, mit Disney World. Aber es ist auch einerseits auch nicht ganz klar, dass jetzt wirklich Disney wirklich die Rechte verliert und das wirklich so komplett in öffentlicher Hand ist, wie es jetzt bei Robin Hood oder Sherlock Holmes der Fall ist. Weil ich habe es jetzt auch mehrmals gesagt, diese Version von Mickey Mouse kommt in die öffentliche Hand.
Okay.
Das ist ja eine andere als die, die wir heute
kennen. Die sieht auch tatsächlich ein bisschen anders aus.
Genau.
Die sieht ein bisschen angsteinflößender aus als die heute, kann man sagen. Die ist halt so, wie man in den 40ern oder so gezeichnet hat.
Deswegen die heutige Version, die wir kennen, die moderne Version, wo Mickey weiße Handschuhe anhat, größere Ohren und auch Pluto als Haustier hat oder als Gefährt, die ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und die ist nochmal eigenständig, hat ein eigenes Copyright. Und da dauert es noch deutlich mehr Jahre, bis das in der öffentlichen Hand ist. Das heißt eigentlich, die Version, die jetzt auch bei Disney World rumläuft oder die man jetzt verbindet eigentlich, die ist halt noch eigentlich davon gar nicht betroffen.
Ja.
Deswegen ist nur diese ganz frühe Version, darum geht es eigentlich. Deswegen wäre das dann auch schon mal fraglich, ob dann Leute überhaupt diese alte Version nutzen würden, weil das ist jetzt nun mal wirklich die alte Version.
Ja.
Zudem hält Disney immer noch die Trademark-Rechte an Mickey Mouse. Also die Markenrechte. Und die laufen auch nicht aus in den USA.
Okay.
Die sind für ewig, solange man das nicht irgendwie wegklagt oder so. Und das Trademark schützt Disney halt davor, dass andere Produkte mit Mickey Mouse herstellen können, die den Anschein erwecken, als ob es von Disney selbst stammen könnte. Also ich kann theoretisch dann mit dieser alten Version von Mickey Mouse ein T-Shirt bedrucken.
Ja.
Ich darf aber nicht den Eindruck erwecken, dass das von Disney selbst stammt. Das heißt, ich müsste irgendwo meinen Namen groß markieren wahrscheinlich.
Ja.
Aber es ist natürlich eine rechtlich schwierige Grauzone. Wann habe ich denn jetzt den Anschein erweckt und wann nicht? Und im Zweifelfall sagt man dann, lass ich es mal lieber, bevor Disney ankommt und sagt, es hat jetzt den Anschein erweckt und wir streiten das jetzt mal im Gericht aus und Disney hat die Kohlen, um das auch wirklich durchzuführen.
Ja.
Deswegen kann man sagen, so eine rechtliche Unsicherheit ist natürlich im Sinne von Disney auch. Die können dann immer noch handeln und diese Frage halt des Anscheins erwecken ist halt sehr, sehr groß. Zum anderen hat sich Disney darauf höchstwahrscheinlich auch schon vorbereitet. Die wissen das ja auch, dass das jetzt langsam ausläuft in den nächsten Jahren. Und du hast ja auch gesagt, du kennst diese alte Version. Hast du denn diesen Kurzfilm mal gesehen oder woher kennst du denn das?
Naja, also ich kenne das, also ich sag mal, ich kenne es, weil ich mich mit Disney natürlich hierfür schon ab und zu mal beschäftigt habe. Ich kenne es aber letztens gesehen, war wieder auch in Doctor Strange. Läuft als hier Wanda mit ihren Kindern, läuft das im Hintergrund auf dem Fernseher.
Sehr interessant. Ja. Das wusste ich jetzt gar nicht, aber das ist ein Punkt auf jeden Fall. Und es ist ja so, dass die Walt Disney Animation Studios, von denen jetzt auch Eiskönig oder Rapunzel stammt, die haben ja Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre, haben die ja ein bisschen New Rebranding bekommen, wo dann halt auch Disney jetzt diese großen Animationsfilme macht.
Ja.
Deswegen haben die so ein bisschen auch ein neues Logo bekommen. Und vor jedem Start, vor jedem dieser neuen großen Disney-Filme, kommt halt so 5-Sekunden-Ausschnitt aus dieser alten Mickey-Maus-Version und dann steht halt da Walt Disney Animation Studios.
Ja.
Das haben sie auch erst neu gemacht.
Stimmt, ja, die kennt man. Da kennt man es auch. Ne?
Genau, das ist einfach Teil des Intros sozusagen. Und dass man jetzt auch bei Dr. Strange das sowas nutzt, damit da vermuten auch Analysten und Experten halt, dass Disney versucht, diese Version aktuell zu halten. Dass sie dann vor Gericht sagen können, ja, wir benutzen noch diese alte Mickey-Maus-Version.
Okay.
Für uns, die ist jetzt nicht irgendwie 100 Jahre alt und wir haben die total vergessen, sondern wir benutzen die noch für unsere aktuellen Produkte. Deswegen kann das jetzt nicht Hans-Peter einfach benutzen, die Version.
I see.
Ist dann auch ein ganz cleverer Schritt, dass einfach so, ne, weil man so das sehen würde, ja, die haben die Walt Disney Animation Studios benutzen, dass diese alte Mickey Mouse Version einfach nur so aus Traditionsgründen.
Ja.
Auch, aber halt vielleicht auch, das macht auch ja durchaus Sinn, damit man halt diese Version noch irgendwie aktuell hält.
Ja.
Deswegen ist das auch sehr, sehr interessant. Und jetzt kommen wir zum anderen Punkt, warum wahrscheinlich das trotzdem dann zumindest das Copyright irgendwie schon auslaufen wird, aber es vielleicht nicht gerade so viel ändern wird. Er liegt ja an den Republikanern, die sich jetzt mehrmals in den USA schon geäußert haben, dass sie sich ein bisschen gegen Disney stellen und Disney nicht mehr so gut finden und deswegen auch wirklich dafür auch werben, dass sie das nicht unterstützen werden im Senat.
Darf ich eine Vermutung anstellen?
Ja, du darfst gerne
vermuten. Ich habe letztens einen interessanten Beitrag gehört, ich weiß nicht mehr genau wo, wo es darum ging, dass es jetzt einige republikanische Kreise gibt, die Unternehmen kritisieren und beschränken wollen, weil sie zu woke sind.
Korrekt. Ah. Das ist genau der Punkt.
Sehr gut. Ja.
Ja, das schlimme Wort, ne, Woke-Ideologie. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht groß erklären. Ich glaube, alle Hörerinnen wissen, wo wir da stehen. Und das ist früher mal woke eigentlich ein Begriff von schwarzen Menschen war, die erkannt haben, da stand dafür mal, dass man die rassistischen Strukturen erkannt hat, als man aufgewacht. Dafür stand das ursprünglich mal dieses Wort, dass man um eine drum erkennt, dass man, wie man diskriminiert wird und rassistisch diskriminiert wird. Und irgendwann jetzt von den letzten, ich weiß nicht, wann das genau passiert, in den letzten 5 Jahren oder so, haben das dann halt ganz viele Rechte, Rechtsradikale und Konservative übernommen, diesen Begriff, und wollen damit alles betiteln, was quasi, was bei uns Gutmensch wäre. Wenn man etwas,
ja, genau, ich glaube, das ist eine gute Parallele. Ja.
Zum Anschein für Gleichberechtigung kämpft, aber ja, es geht nur um Selbstzweck und das ist ja alles übertrieben. Ja. Dann benutzen heutzutage viele Leute diesen Begriff woke. Benutzt sie auch gerne in der Bild-Zeitung oder so, liest man sowas auch gerne heutzutage.
Die Wokies.
Und da ist jetzt auch Disney tatsächlich zur Zielscheibe geworden, was ja verwunderlich ist, weil Disney auch für lange Zeit, wie auch für Konservative, eigentlich kein Problem war. Und wir
Disney ja immer auch kritisieren, auch wieder in der letzten Folge, dafür, dass sie zum Beispiel bestimmte Sachen zum Rausschneiden produzieren. Ja. Ne? Wenn du die Eltern von der Protagonistin in Doctor Strange beispielsweise, die beiden Mütter, kann man für den chinesischen Markt beispielsweise einfach fix rauscutten.
So. Und da gab es, obwohl es ging nicht ganz konkret, gab es auch einen Fall, wo genau so eine kleine Hintergrundszene für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt hat. Bei Lightyear, bei dem Film, wo es um den Toy Story Film quasi, wo dann quasi die echte in Anführungszeichen Person, die für Lightyear quasi Pate gestanden hat, für die Spielfigur oder Spielzeugfigur in Toy Story, da erzählt quasi der Film, was bei dem echten Lightyear passiert ist. Ist ein bisschen kompliziert, aber es macht im Film schon Sinn. Aber da gäbe es zumindest auch eine kleine Hintergrundszene, wo zwei Frauen sich küssen.
Ja.
Ist komplett, die haben auch nicht mal wichtig für die Handlung oder die haben auch nicht mal, sind nicht mal die wichtigsten Nebencharaktere oder so, geschweige denn die Hauptcharaktere. deswegen ist auch so eine ganz kleine Szene, aber die hat tatsächlich auch für einen kleinen Shitstorm bei einigen Leuten verursacht, dass sie wirklich gesagt haben, hier will Disney uns verschwulen und hier wird was Ideologie reingebracht, all den Bullshit, den man auch aus anderen Sachen hört, war tatsächlich irgendwie ein größeres Ding, dieser kleine Kuss irgendwie nur zwischen zwei Frauen. Das war zum einen der Punkt, wo sich viele Republikaner dran geschwört haben, dass Disney immer mehr Ideologie und LGBTQ-Themen in ihre Filme bringt.
Ja.
Da war dann Lightyear ein Beispiel dafür. Andererseits hat Disney es ein bisschen ins Feuer geraten, weil sie bei dem Don't Say Gay-Gesetz in Kalifornien sich dann auch noch positioniert haben. Also bei diesem Don't Say Gay-Gesetz, da geht es darum, da haben Republikaner auch ein Gesetz verabschiedet in Kalifornien, das besagt, dass Lehrkräfte an Grundschulen mit den Schülern nicht mehr über Sexualität und Geschlechtsidentitäten sprechen sollen. Okay. Weil das soll komplett den Eltern überlassen werden. Da sollen sich die Lehrkräfte raushalten. Die Republikaner argumentieren das so, ne, die sollen auch nicht indoktriniert werden, die armen Schülerinnen. Aber es geht natürlich im Hintergrund darum, dass Lehrkräfte nicht über nicht heterosexuelle Dinge sprechen sollen. Also wenn die einfach sagen, es gibt Heterosexualität, das ist natürlich kein Problem. Aber sobald sie sagen, es gibt auch Homosexualität und es gibt auch Transidentitäten, das ist wiederum ein Problem und das möchte man verhindern. Und das Gesetz geht wirklich eigentlich auch so weit, dass wenn Schüler fragen würden, hey, hast du einen Freund oder eine Freundin? Und die Lehrkraft würde sagen, ja, ich habe einen gleichgeschlechtlichen Partner, weil das nun mal einfach so ist. Das würde auch nicht gehen, weil hätten wir mit dem Kind darüber gesprochen. Deswegen heißt das auch umgangssprachlich Don't Say Gay-Gesetz, dass man nicht mehr erwähnen darf, was für welche Sexualität man bevorzugt oder welche Sexualität man sich zuordnet oder Geschlechtsidentität sich zuordnet. So. Und das war auch, lange Zeit hat sich auch Disney-CEO Bob Chapek hat sich auch lange Zeit nicht dazu geäußert, dass dieses Gesetz kommt. Und Florida und, Florida, ich hatte vorher, glaube ich, Kalifornien gesagt. Das ist in Florida.
Ja, gut.
Kalifornien ist ja sehr progressiv im Vergleich. Ja. Deswegen in Florida. Und Florida ist ja recht wichtig für Disney, weil da halt Disney World ist. Deswegen hat man auch lange Zeit gefordert von vom Disney-CEO, dass er sich dazu auch mal äußern soll, oder zumindest Disney selber sich mal äußern soll. Hat lange gedauert, aber irgendwann hat er es dann doch verurteilt, dass dieses Gesetz kommt. Und das hat wiederum dem Floridas Governor Ron DeSantis so gar nicht gefallen. Und der hat dann stattdessen halt Disney angegriffen und dann halt mit dieser angefangen, mit dieser Woken-Ideologie gesagt, dass Disney uns ja alle beeinflusst und die Kinder halt verschwult im Prinzip. Und das ist halt besonders auch paradox, diese Situation, weil DeSantis hat in den Jahren 2019 und 2021 mehrere hunderttausende Dollar von Disney als Parteispende bekommen.
Okay.
Also Disney ist da eigentlich meistens auch auf DeSantis Kurs. Und DeSantis hat das auch natürlich auch das Geld sehr gerne angenommen. Aber in dem Fall hat es dann wohl Disney übertrieben, weil sie es nicht mehr mitgespielt haben. Und das zeigt dann halt auch wirklich gut, dass Disney eigentlich ja auch ein sehr konservatives Unternehmen ist, ne, in dem sie DeSantis, der auch schon vorher offensichtlich war, was für ein Typ der ist, dass sie ihm da Geld gespendet haben.
Wobei in den USA ist es, glaube ich, auch relativ normal, sich unterschiedlich zu positionieren und überall an wichtigen Stellen als Unternehmen präsent zu sein, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Das stimmt. Und DeSantis hat dann wirklich auch, hat nicht nur das dann halt, hat verbal Disney angegriffen, sondern hat auch wirklich Taten sprechen lassen. Er hat nämlich im April 2022 hat Disney das Selbstverwaltungsrecht für ihr Disney World verloren oder wurde ihnen entzogen. Hat auch wirklich DeSantis gesagt, das ist die Reaktion darauf dafür, dass sie das hier gemacht haben und sich irgendwie in die Politik einmischen.
Aha.
Deswegen wurde ihnen jetzt das Selbstverwaltungsrecht für Disney World entzogen. Das bedeutet im Prinzip sehr viele. Das war ein sehr, sehr großer Steuervorteil für Disney, weil sie konnten quasi, das war ihr eigenes Land und sie konnten da machen, was sie wollten, was natürlich auch schon vollkommen bescheuert ist, dass quasi Disney World ein eigenes kleines Land war, nicht komplett natürlich, aber sie hatten viele, viele Steuervorteile durch dieses Selbstverwaltungsrecht und das wurde ihnen entzogen. Und das ist wieder auch so schlimm, wo man eigentlich sagen kann, da hatte sogar eigentlich was Gutes gemacht, dass sie mal eigentlich die gleichen Rechte hat Disney für alle anderen, weil jedes andere Unternehmen müssen genauso Steuern zahlen und Disney musste halt für Disney World mussten ganz, ganz viel Einkommensteuer und so mussten die nicht zahlen wegen dieser Selbstverwaltungsrecht. Und da hat DeSantis quasi aus den völlig falschen Gründen ein bisschen das Richtige gemacht.
Okay.
Aber man muss sich, glaube ich, auch nicht der Illusion zu tun, sobald Disney wieder halbwegs in seinem Sinne argumentiert und Dinge sagt oder nicht sagt, dann wird das wahrscheinlich auch ganz schnell wiederkommen. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch nur was Kurzzeitiges und damit hat man nur ein kleines Machtspiel und ein bisschen Muskeln zeigen.
Ja.
Und haben auch im April haben auch 17 Republikaner einen Brief an Disney's CEO geschrieben, wo sie ebenfalls auch sagen, dass es mit ihnen keine Copyright-Verlängerung von Mickey Mouse geben wird, aufgrund der politischen und sexuellen Agenda von Disney. Und auch, weil sie verurteilen, dass Disney beim Mulan-Film in Xinjiang gedreht haben, wo halt ganz viele Uiguren, Gefangenenlager auch sind, wo man auch sagen kann, ja, das ist auch verständlich, aber es ist natürlich auch für die Republikaner nur ein Vorwand. Mhm. Und es ist auch wieder so eine Gemengelage, wo man eigentlich sagt, oh Gott, das ist alles so schlimm.
Mhm.
Aber ja, das fand ich sehr, sehr faszinierenden Fall, wie halt da gerade Disney gerade unterm Feuer steht, weil sie sich einmal gewagt haben zu sagen, wir finden das mit dem Don't Say Gay-Gesetz aber nicht so gut und wir verurteilen das.
Ja.
Und dann direkt wird dann der Lightyear-Film, wo absolut so eine, auch eigentlich kann man auch kritisieren dafür, dass der Film das nicht in einer wichtigen Rolle oder wirklich nicht wegschneidbar wieder gemacht hat, weil es genau wieder so eine Szene, die total unbedeutend für den Film ist, wo Disney sich halt immer hinstellen kann, ja, wir bringen ja solche Themen, aber halt nie im Vordergrund oder irgendwie mal wichtig für die Handlung des Films. Und dann selbst diese kleine Erwähnung reicht bereits aus für solche Dinge. Deswegen ist das auch ganz furchtbar und ich ganz interessant, weil in dem Kontext, man kann es ja auch anders handhaben. Disney ist ja, was solche Copyright-Verletzungen angeht, sehr scharf und auch sind sehr schnell dabei, mal eine Klage irgendwo laufen zu lassen und auch sehr protective, was das ganze Thema angeht. Ja. Es gibt natürlich auch eine andere Möglichkeit. Es gibt auch ein ganz interessantes Beispiel mit einer großen Filmstudio, die auch eine sehr bekannte Marke haben, die auch ihnen gehört, aber die komplett free for all quasi sein können, damit machen, was ihr wollt. Oder relativ. Es gibt schon Grenzen, aber die da ganz anders dran gehen. Und fällt dir da Figuren ein, die man überall findet, die in jedem Chatverlauf vorkommen, die als Marketingfiguren, als Maskottchen überall auftreten und eigentlich omnipräsent sind.
Gehören die Emojis nicht irgendwie auch einem Unternehmen?
Gehören die einem Unternehmen?
Weiß ich gar
dann wäre es auf jeden Fall auch so ein Fall.
Weiß ich aber nicht. Die überall auftauchen?
Also die kommen auch als Emojis, kommen die auch vor, die Figuren, die ich meine.
Boah, schwierig. Also es gibt halt so viele, ne?
Es gibt viele, und
manche Unternehmen machen das ja auch gerne als Werbung einfach.
Genau. Es sind die Minions.
Ah, ja. Ne?
Die Minions sind begleiten uns überall. Ja auch in jeder Boomer Facebook-Chat. Mhm. Gibt es unzählige Memes auch mit den Minions und auch ganz viele Versoftungen und auch Merchandise-Produkte, die nicht von Universal Studios, also die Macher oder die das Filmstudio, die Rechte an den Figuren haben. Also auch wirklich Merchandise-Produkte von den Minions, die aber nicht von Universal kommen und das funktioniert. Ja. Universal hält sich da relativ raus und lassen da viel geschehen. Weil es natürlich für die halt einfach eine andere Philosophie, die sagen, dass am Ende bringt es halt uns was, weil die Minions-Filme, hatten wir auch letztens drüber gesprochen, die sind ja ein großer Erfolg.
Ja.
Und das sorgt einfach dafür, dass die präsent sind. Und deswegen sagt der Universal, ihr habt da relative Freiheiten und könnt damit machen, was ihr wollt. Was dann einfach so ein Contra-Disney-Ansatz ist, wo er sagt, der funktioniert halt auch. Deswegen ist diese ganze Geschichte darum, dass der Mickey Mouse zumindest in dieser alten Version, dann bald nicht mehr geschützt ist wahrscheinlich gar nicht so ein großes Ding. Das wird jetzt der Marke Disney nicht groß schaden, auch wenn Disney selber da wahrscheinlich anderer Meinung ist und ein bisschen aggressiver vorgehen wird und es durchaus ausnutzen wird, dass es da ein paar Grauzonen gibt oder zumindest Diskussionspotenzial gibt. Deswegen werden sich wahrscheinlich auch die meisten Leute nicht trauen, wirklich was mit Mickey Mouse zu machen. Aber du kannst es theoretisch dann bald.
Mal gucken, ob wir es uns trauen. Weißt du?
Am besten dann aber irgendwas, wo Mickey Mouse dann irgendeine andere männlich konnotierte Person küsst oder so. Das finde ich dann ganz gut, wenn man das macht.
Ja, aber nicht in Florida, bitte.
Bitte aber nicht in Florida.
Ja.
So, abgewogt haben wir jetzt ein bisschen.
Abgewogt. Ja, ich bin sehr gespannt. Es laufen ja jetzt in den nächsten Jahren auch einige Sachen aus, die ganz interessant sein könnten.
Ja, es kommt ja noch einige Sachen noch mit dazu, ne, weil das langsam jetzt ja wirklich ja viele betrifft. Das war auch diese Verlängerung, auch gerade diese zweite Verlängerung, dass das jetzt wirklich fast 100 Jahre in den USA gilt, hat auch viele Bibliotheken und so, die haben sich furchtbar darüber aufgeregt, weil es für die natürlich ganz große, weil du selbst dann so eine 60, 70, 80 Jahre alten Bücher, kannst du nicht in Bibliotheken so einfach hinstellen, weil das halt kein öffentliches Gut ist und die müssen halt horrende Summen dafür zahlen. Das ist
absurd.
Und das hat halt auch der Wissenschaft wirklich geschadet, dass du nicht einfach wissenschaftliche Aufsätze so leicht in Bibliotheken auffinden kannst. Hat alles mit Disney auch was zu tun, weil die dafür...
Und dann haben wir in Deutschland auch noch unsere eigenen Probleme, obwohl es dann
auch
mit Wissen teilweise schon besser wird, glaube ich.
Ja.
Ja, freier Zugang zu Wissen ist nicht selbstverständlich.
Ja.
Ja,
dann haben wir noch, glaube ich, eine Nachricht.
Wir haben noch eine kleine Nachricht für unseren Blog, wo wir über die aktuellen... Ihr müsst wissen, wir zeichnen heute früher auf als üblich. Wir versuchen normalerweise immer so Freitag-Sonnabend aufzuzeichnen, damit wir möglichst noch die neuesten Neuigkeiten irgendwie haben. Aber nee, es ging diese Woche einfach nicht anders. Wir zeichnen schon am Mittwoch auf. Deswegen gibt es nur eine Nachricht, die wir heute haben und die du gefunden hast, die ziemlich interessant ist. Wo man sich dann auch fragt, hä?
Also Warner Brothers hat entschieden, ihren fast fertigen Batgirl-Film doch nicht zu veröffentlichen. Nicht im Kino rauszubringen und auch nicht auf Streaming-Diensten herauszubringen.
Ja.
Der Batgirl-Film hat bereits um die 90 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Wäre gesagt, Batgirl im Vordergrund gewesen, wie der Name schon sagt. Und da wäre auch Michael Keaton wieder aufgetaucht als alter Batman. Ja. Quasi dann wahrscheinlich als Lehrmeister oder so. Also durchaus ein hochkarätiger Film. Ja. Jetzt nicht ganz so teuer wie jetzt der wirklich neue Batman-Film. Wäre wahrscheinlich eine ganze Nummer kleiner gewesen, aber durchaus trotzdem durchaus mit Strahlkraft gewesen. Es ist schon sehr verwunderlich, dass dann so ein Filmstudio einfach komplett sagt, wir kippen komplett den Film und sagen, der kommt gar nicht mehr, obwohl der Film wirklich fast fertig ist.
Ja. Begründet wird es mit einem Strategiewechsel, mit neuer Führungsebene und man will irgendwie andere Wege gehen. So. Was da mitschwingt, ist glaube ich auch so ein bisschen, dass man nicht noch mehr Geld dafür ausgeben will, weil das kostet ja jetzt noch mal ein bisschen. Wenn man den zu Ende machen will, das ist ja dann nicht mit den 90 Millionen, die er jetzt gekostet hat, für 80 Jahre angesetzt. Also war schon teurer, als er angesetzt war. Verbunden. Das ist natürlich schade für alle, die sich drauf gefreut haben. Schade für die Leute, die mitgewirkt haben.
Vor allen Dingen,
ja. Total.
Also ich habe auch gelesen, dass... Warner für Warners hat es vielleicht auch deswegen gemacht, weil die können jetzt, weil sie den Film nicht rausgebracht haben, komplett als Verlustgeschäft steuerlich abrechnen. Und ja, du kannst die kompletten 90 Millionen, kann man quasi als Verlust einrechnen. Ja. Das hätten sie wahrscheinlich nicht machen können, wenn sie den Film rausgebracht hätten.
Ja.
Und das ist natürlich auch cool, wenn du dann so ein, habe ich auch so einen Tweet gesehen, du hast jetzt irgendwie 3 Jahre oder 2 Jahre deines Lebens irgendwie als Macherin dahinter irgendwie Special Effects gemacht und dann ist dann endet dein Film als Steuerabrechnung.
Kannst du nur hoffen, dass in 10, 15, 20 Jahren mal irgendjemand auf die Idee kommt, ein Archiv zu durchsuchen, wo das Ding liegt und den nochmal neu zu releasen. Irgendwie.
Den Snyder Cut.
Ja, den Snyder Cut nochmal für. Aber es ist echt super schade. Also das ist echt, naja gut. Aber da würde man als Unternehmen wahrscheinlich einfach, es gibt ja dieses Sunk-Cost-Phänomen, wo man, also man ist als Mensch ja dazu geneigt zu sagen, oh, ich habe da jetzt schon so viel investiert, ich muss da jetzt auch, ich muss das jetzt auch zu Ende machen. Und das ist eigentlich so gut wie immer eine dumme Entscheidung. In dem Fall vielleicht nicht.
Oder war es auch? Warners hat sicherlich viele kluge Menschen, die das durchgerechnet haben.
Wir wissen es ja nicht. Wir wissen es ja nicht, woran es liegt. Vielleicht war er auch schlecht. Man weiß es. Man weiß es nicht.
Ja. Aber sehr trotzdem interessant, weil es nicht alle Tage passiert.
Also ich hätte, also ich kenne ja jetzt den, wir kennen ja beide den aktuellen Batman-Film, wie er rauskam. Und da hätte ich gesagt, dann doch lieber, hätte ich mir lieber Batgirl angeguckt als den vielleicht.
Das stimmt,
ohne zu wissen, wie Batgirl wird.
Das stimmt, das stimmt.
Gut. Damit sind wir durch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann ist es hoffentlich ein bisschen kühler.
Ich hoffe auch.
Folgt uns für magazin.audio, Twitter, Instagram und tschüss.
Ciao.